Deutschlandfunk Interview.
Anselm Lenz ist Theaterdramaturg. Er hat unter anderem für das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg gearbeitet. Auch als Journalist arbeitet er. Geschrieben hat er unter anderem für die Taz und die Welt. Er selbst bezeichnet sich als Linker. Im Frühjahr hat er gemeinsam mit anderen die Bewegung Nicht ohne uns, Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand e.V. gegründet. Dieser Verein ruft neben anderen regelmäßig zu Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Bundes- und Landesregierungen auf. Er gibt seit April auch eine Wochenzeitung heraus mit dem Titel Demokratischer Widerstand. Guten Morgen, Herr Lenz.
Schönen guten Morgen, Herr Brandes.
Herr Lenz, auf Ihrer Website und in Ihrer Zeitung schreiben Sie, Sie wollen das Grundgesetz verteidigen. Wo sehen Sie das Grundgesetz denn gefährdet?
Das Grundgesetz ist insgesamt gefährdet, wenn eine Bundesregierung sich in den rechtsfreien Raum begibt. Das ist jedenfalls keine Kleinigkeit, was geschehen ist mit der Ausrufung der Notstandsgesetzgebung und einer Form der Ermächtigungsgesetzgebung im Zuge des sogenannten Lockdowns ab 25. März 2020. Es ist auf jeden Fall etwas, was in der Geschichte der Bundesrepublik so noch nie dagewesen ist und was unseres Erachtens jedweder demokratischer Legitimation entbehrt und im Grunde auch mit der Verfassung nicht zu machen ist.
Sie sprechen von einem rechtsfreien Raum, von Notstandsgesetzgebung. Es ist aber ja so, dass Grundrechte laut Grundgesetz aufgrund von Gesetzen eingeschränkt werden können, wenn eben höhere Güter das verlangen. Ist denn das Lebensrecht in so einer Pandemie kein höheres Gut?
Das ist korrekt, dass Grundrechte gegeneinander ausgewogen werden müssen. Was allerdings nicht geschehen ist, ist, sämtliche Stimmen zur Gefährlichkeit des Viruses zu hören. Von Anfang an wird eine Regierungsstimme sehr weit nach vorne gestellt und werden oppositionelle schulmedizinische Stimmen quasi nicht gebracht oder zurückgestellt und sogar verleumdet und verfemt.
Welche Stimmen meinen Sie denn damit?
Das betrifft keinesfalls eine Minderheit der schulmedizinischen Stimmen, sondern das betrifft Leute wie Professor Sucharit Bhakti, einen der ausgewiesensten Virologen, Epidemiologen in der Republik, aber auch internationale Wissenschaftler wie Professor John Ioannidis aus den USA, Professor Doran Lanzet aus Israel, Professor Dr. Ulrich Keil, Epidemiologe der Universität Münster. Und ich könnte jetzt noch tausende weitere Namen der ausgewiesensten Fachmediziner zu diesem Thema nennen. Im Grunde ist die Analyse des Virus und dessen Gefährlichkeit bereits seit Ende März abgeschlossen. Daran hat sich nicht viel geändert. Was sich nicht geändert hat, ist die Art und Weise, wie die Regierung mit ihren Regierungsmedizinern, denn das RKI, Robert-Koch-Institut, ist ja eine Regierungsoberbehörde, diese eigene Wahrheit verkündet und unseres Erachtens usurpiert, um diesen Sonderzustand, dieses Interregnum durchzusetzen.
Über diese Regierungsmaßnahmen wollen wir gleich nochmal sprechen. Sie haben jetzt einige Namen von Schulmedizinerinnen und Schulmedizinern genannt, aber die sind insgesamt, wenn man die gesamte Community von Virologinnen und Epidemiologen sieht, ja doch eine Minderheit. Die allermeisten sind sich ja einig darüber, dass gegen dieses Virus, solange wir keinen Impfstoff haben, eben nur Abstand und Hygiene schützen. Warum zweifeln Sie diese wissenschaftlichen Erkenntnisse an?
Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse sind anzuzweifeln, weil das schlichtweg das Prinzip der Aufklärung ist und der Freiheit von Forschung und Lehre, die hier in Abrede gestellt wird. Es ist auch nicht der Fall, dass die Mehrheit der Fachmediziner zum Thema Viren und Bakterien der Ansicht sei, dass dies eine ganz außergewöhnlich gefährliche Seuche sei, mit der wir hier zu tun haben. Das ist schlichtweg nicht der Fall. Es müsste zumindest diskutiert werden. Daran ist mir als Journalist gelegen und als Buchherausgeber, dass das öffentlich diskutiert wird, ohne in totale Aggressionen zu verfallen und die Leute zu verfemen. Es geht hier nicht um irgendwelche abseitigen Esoteriker, die der Ansicht sind, dass dieser Virus graduell etwas anders zu bewerten wäre, sondern es geht hier um Abertausende von Fachmedizinern weltweit und innen, die eine vollkommen andere Interpretation des existierenden Corona auslösenden Virus hat.
Aber genau diese Diskussionen die finden ja statt. Also wir haben das ja in den letzten Monaten erlebt, dass auch die Virologinnen und Virologen, die immer wieder auch bei uns interviewt worden sind, durchaus unterschiedliche Meinungen gesetzt haben. Und wir haben auch Stimmen von Kinderärztinnen und Kinderärzten gehört, die gesagt haben, wir müssen auch die Folgen von so einem Shutdown betrachten. Also woher kommt der Vorwurf, dass all das an den Rand gedrängt werde oder nicht gehört werde?
Der Vorwurf rührt daher, dass wir das nachweisen können, was da geschehen ist. Also beispielsweise mit Dr. Wodak zu Beginn, dessen Seite sogar zensiert wurde. Die Verfolgung, die oppositionelle Journalisten zu erleben hatten und Menschen, die sich auf Basis des Grundgesetzes für ihre Grundrechte und für eine wissenschaftlich korrekte Auswiegung und verfassungsgemäße Grundsätze, wie sie in einer Republik, einer Demokratie und einem Land mit Gewaltenteilung einfach stattfinden müssen. Und das werden wir auch weiterhin durchsetzen. Darauf gebe ich Ihnen auch mein großes Indianer-Ehrenwort. Die Umwälzung, die das ausgelöst hat, dieser Umgang mit Oppositionellen und mit wirklich arrivierten Leuten aus der Wissenschaft und auch ganz gleich wem sonst. Wir leben ja hier nun mal zusammen, hier auf unserer aller schönen Erdenrund. Das wird erhebliche umwälzende Folgen haben. Das
Sie haben so, jetzt
das
aber,
darf nie wieder geschehen. Und wie Sie wissen,
Herr Lenz, waren ja im vergangenen Entschuldigung, Samstag wenn ich da noch mal kurz einhaken Berlin, darf, weil Sie.
Sondern laut Polizeieingaben 1,3 Millionen,
die dann
nachträglich gefälscht wurden auf 20.000. Diese Lüge geht bereits um die Welt. Und in ähnlichen Zehnerpotenzen wurde bei der Gefährlichkeit dieses Virus gelogen.
Herr Lenz, ich muss Sie da jetzt noch mal kurz unterbrechen, weil Sie meine Frage nicht beantwortet hatten. Ich hatte Sie danach gefragt, warum Sie sagen, dass diese Diskussion nicht geführt wird. Und ich hatte Ihnen ja erwähnt, welche Stimmen da überall schon gehört worden sind. Können Sie darauf vielleicht noch mal antworten?
Ja, das ist ja im Prinzip, dass wir schon kennen, dass hier und da, jetzt komme ich bei Ihnen auch mal um 8 Uhr morgens, nach 4 Monaten, dass hier und da dann mal eine Stimme dann auch noch mal anmerken darf, naja, vielleicht sollte man doch drüber nachdenken, dass vielleicht ein bisschen das etwas übertrieben ist, Kinder und Jugendliche hinter diese perversen und nutzlosen Masken zu stecken. Vielleicht sollte man darüber, das kennen wir doch schon auch aus anderen Themen in den letzten 10, 20, 30 Jahren, in dem diese doch sehr stark neoliberal und damit ultrakapitalistisch geprägte Politik stattfindet. Das kennen wir doch alle schon. Natürlich gibt es dann hier und da mal eine Stimme, die noch etwas anderes sagt. Der Tenor ist ja aber eine fanatische Überzeichnung der Gefährlichkeit des Virus und es sind immer wieder die gleichen Stimmen, bis hin dazu, dass ein Mensch wie Bill Gates 10 Minuten Redezeit bekommt in einer Tagesschau und darüber philosophieren darf, dass er jetzt die gesamte Menschheit mal eben durchimpfen will. Man muss dazu wissen, Mr. Gates hat sicherlich seine Verdienste als Computermensch, aber hat natürlich zu medizinischen Themen überhaupt keine ausgewiesene Expertise, abgesehen davon, dass er sich irgendwie mit seiner Frau da engagiert und seit jeher und auch sein Vater auch schon als Eugeniker bekannt sind. Das ist also überhaupt keine Stimme, die uns da groß interessieren sollte. Wir müssen diese Themen republikanisch und dann diskutieren und dann schließlich demokratisch abstimmen, ob wir so etwas wollen. Und dazu müssen alle Stimmen gleichberechtigt gehört werden. Und wissen Sie, es könnte ja sein, dass wir als Oppositionelle, als Journalisten, als Wissenschaftlerinnen uns irren. Dann hätten wir uns in dieser Zeit des Interregnums und der Aussetzung unserer Verfassung eben für unsere Grundrechte eingesetzt und für die andere oppositionelle Wissenschaftsstimme. Das haben wir von Anfang an auch ausgewogen, was wir da tun, denn uns ist ja nicht daran gelegen, hier gesellschaftlich zu zündeln, ganz im Gegenteil. Wir sind eher zur Ansicht gelangt, dass das die Regierung tut und hier ein Programm durchdrückt, ohne die Leute korrekt zu informieren und vor allen Dingen ohne die Leute zu fragen, ob sie das wollen.
Dann würde ich Sie jetzt gern nochmal ansprechen auf diese Maßnahmen der Regierung. Es ist ja so, inzwischen haben wir ja viele, viele Freiheiten wieder, die anfangs im Shutdown nicht da waren. Also es gibt das Demonstrationsrecht, das Sie ja auch in Anspruch nehmen. Es gibt nicht mehr die Kontaktverbote. Auch Veranstaltungen sind unter Auflagen wieder möglich. Schulen und Kitas öffnen. Warum gehen dann gerade jetzt so viele auf die Straße, wo man ja sieht, dass die Regierung diese Maßnahmen wieder zurücknimmt?
Ja, wissen Sie, alleine diese Frage so zu stellen, zeigt mir doch, wie die Regierungsinsel in Berlin mitsamt Medienbetrieben quasi beschlossen hat, davon zu segeln. Denn die Stimmung in der Bevölkerung und ist doch eine ganz andere als eine, die sozusagen per Fotografie in einen zwangsbemasketen S-Bahn-Waggon geht und dann sagt, ach ja, 7 von 10 tragen doch die Maske, die Leute unterstützen das. Die Leute tragen das ja im Wesentlichen, weil ihnen eine riesige Angst eingejagt wurde und nicht, weil sie der Ansicht sind, mit diesen vollkommen nachgewiesenermaßen nutzlosen und sogar schädlichen Masken würde irgendwie etwas erreicht werden.
Naja, da sagt die Wissenschaft ja inzwischen, wir haben uns anfangs geirrt, wir haben geglaubt, die Masken nützen nichts, aber inzwischen gibt es Studien, die unter anderem in Jena durchgeführt worden sind, die sagen, die schützen eben doch vor der Ansteckung anderer. Wissenschaft ändert ja auch ihre Meinung.
Sehr, höchst interessant, wie die Wissenschaft hier und da dann ihre Meinung ändert. Und wie das funktioniert, wissen wir seit dem Drittmittelzwang, der an unseren Universitäten eingeführt wurde. Es ist natürlich so, dass ein Virus nachgewiesenermaßen für eine Standardmaske viel zu klein ist und quasi durch diese Maske hindurchfliegt, wie durch ein Fußball durch ein Scheunentor und noch größer. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Man muss dann trotzdem aber keine gesteigerte Angst vor diesem Virus haben, denn nach allen Erkenntnissen, die wir haben und die wir hier wirklich von Tausenden Fachmedizinerinnen weltweit eingesammelt haben, ist dieser Virus nicht außergewöhnlich gefährlich. Rechtfertigt jedenfalls nicht die Annahme, wir hätten es hier mit einem absoluten Seuchennotstand zu tun.
Aber er ist ja durchaus gefährlich für Menschen, die Vorerkrankungen haben, für Ältere. Also gebietet es da nicht die Mitmenschlichkeit, dass jeder diese Menschen dann eben auch schützt durch sein Verhalten?
Die Mitmenschlichkeit hätte schon längst geboten, zum Beispiel etwas zu unternehmen für die 25.000 Menschen, die jeden Tag an Hunger und Folgen von Unterernährung sterben müssen. Etwa der Schweizer Soziologe Jean Ziegler weist seit Jahrzehnten
darauf
hin.
Aber das ist ja jetzt ein anderes Problem, Herr Lenz. Wir reden ja jetzt über die Covid-19-Erkrankung.
Wir müssen Dinge ins Verhältnis setzen. Wenn wir nichts mehr ins Verhältnis setzen, können wir nichts mehr erkennen in der Welt. Dann wird alles zu einem Brei und wir begeben uns zurück in vormoderne und voraufgeklärte Zustände. Es ist Aufgabe einer Regierung und eines Parlaments vor allen Dingen, dort auch die Aufgabe, die Stimmen in einer Gesellschaft zu repräsentieren. Nicht nur die Wissenschaftsstimmen, sondern auch relevante Stimmen in der Bevölkerung. Und es ist ja so, dass wenn diese Repräsentation nicht stattfindet in unserem Parlament, das wir ja bezahlen, die Leute sich dann eben und auch die Wissenschaft sich dann eben selber Wege bahnen muss. Das passiert bei uns über die Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. Mhm. Schönen Gruß an die Zeit übrigens. Inzwischen sind wir die auflagenstärkste Wochenzeitung der Republik. Und das geschieht dann auch über Demonstrationen. Und die nächste findet statt am 29. August, 11 Uhr, Brandenburger Tor. Berlin invites Europe.
Herr Lenz, die Zahlen zur Verbreitung der Zeitung können wir jetzt nicht nachprüfen. Ich lasse das einfach mal so stehen. Was wollen die Demonstrierenden gegen die Corona-Politik? Darüber habe ich live mit Anselm Lenz gesprochen, Dramaturg und Mitbegründer der Bewegung Nicht ohne uns. Herr Lenz, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute zu diesem Gespräch zur Verfügung standen.
Danke Ihnen auch, Herr Brandes. Wir kommen.